Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr, möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge haben wir den Sigi-Sigi-Sigmund da. Hallo Sigi, wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein darf und mir geht's soweit super. Ich kann nicht klagen. Ne?
Sehr schön, sehr, sehr schön. Für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, du bist Tischlermeister, du bist ein Liebhaber des Holzes und des Handwerks. Ist es richtig?
Das ist absolut korrekt, ja, genau. Also, ja, was soll ich, da gibt's nichts zu ergänzen, das war absolut korrekt.
Genau. Sigi ist Tischlermeister. Für diejenigen, die jetzt aber jetzt zuhören und sagen sich, Tischlermeister, okay, was hat denn der überhaupt zu tun? Was macht denn der genau? Wie kann man das in einfachen Worten erklären?
Naja, im Endeffekt bin ich, also in meiner kleinen Tischlerei mache ich eigentlich nur Möbelbau. Das heißt, das, was es bei IKEA gibt, gibt es auch in noch besser. Ja. Nein, also ich baue halt individuelle Möbel. Das heißt, hauptsächlich auch Vollholzmöbel. Das ist eben das, was auch eher so, ich sag mal heutzutage, ich will jetzt sagen Nische ist, aber schon irgendwie, weil es immer was Besonderes ist und natürlich dementsprechend auch arbeits- und dann eben dadurch auch preisintensiv ist. Deswegen bin ich da eher in den Einzelstücken zu Hause und mache dann so ganz, ja, eher so besondere Sachen.
Jetzt ist es so, Bauherren bauen, planen, der Architekt plant dann das Haus, die sind dann natürlich involviert, gucken und schauen, das Budget muss immer stimmen. Dann ist das Haus fertig und dann kümmert man sich oftmals um die Möbel und dann denkt man sich, ah, ich habe jetzt gar nicht so viel für die Möbel einkalkuliert. Was empfiehlst du denn da so allgemein zur Vorgehensweise?
Naja, ich sag mal so, bevor es durchs Dach durchregnet, würde ich mir wahrscheinlich auch eher einen Tisch, hier einen IKEA-Tisch hinstellen. Das ist natürlich immer so ein bisschen, man muss ja immer so ein bisschen seine eigenen Präferenzen, muss ja ein bisschen gucken, was einem wirklich wichtig ist. So, ich sag mal, das Haus ist natürlich erstmal das Grundgerüst. So, das muss alles passen und ich würde nicht an den Fenstern sparen oder am Dach oder an der Dämmung, um mir danach einen Tisch zu kaufen. Also ich sag mal, in erster Instanz würde ich sehen, dass ich da beim Haus, dass ich da nicht mehr bei muss, dass da alles schier ist, weil Möbel kann ich halt eben auch immer austauschen, wenn ich das möchte. Die sind meistens, es sei denn, es ist ein Einbauschrank oder so, aber der ist ja meistens auch vorher geplant. Nur wenn ich jetzt, ich sag mal, Einzelstücke hier irgendwo hinstellen möchte, den Esstisch oder auch die Küche, da kann man auch sagen, selbst mit Kompromissen leben, wo ich sage, ich habe erstmal 8 Jahre eine nicht so ganz tolle Küche, sondern einfach eine grundsolide und dann kann ich sie immer noch verkaufen und mir dann eine tolle Küche holen. Muss aber nicht dann anfangen, die Küche neu zu renovieren, beziehungsweise die Küche erst zu bauen, weil das Haus steht ja schon.
So. Genau, genau.
Dementsprechend würde ich an den Möbel schon sparen, wenn's eben nicht anders machbar ist. Das ist auch nicht verwerflich.
Wobei die Küche eigentlich so ein starkes Element ist, meiner Meinung nach. Also da sollte man auf jeden Fall genügend Budget von vornherein reinplanen und auch so.
Denke ich auch, ja. Ne?
Also dass man das eher, die Küche, hätte ich jetzt gesagt, eher am Anfang richtig machen, ja. Dass man auch zufrieden ist, aber dann vielleicht bei den anderen Möbel oder sowas Abstriche machen oder so. Wobei ich immer wieder eigentlich den Hinweis mache, also der Architekt macht hier seine Kosten berechnen und seine Budgetplanung anhand von den Baukosten. Ja, also das sind eigentlich so Garten und Möbel und gar nicht so drin. Ich mache das aber trotzdem gern so, dass ich trotzdem drüber spreche mit den Bauherren und sage, hey, ihr braucht noch einen Garten, ihr braucht noch Möbel. Denkt einfach dran, dass ihr das irgendwie habt und vielleicht können wir das ja auch in die Budgetierung mit aufnehmen. Und dann kommt es halt drauf an, was wollen die Bauherren? Wollen die jetzt tatsächlich IKEA-Einrichtung und alles ist da? Haben die vorherige Möbel, die sie komplett mitnehmen oder was fehlt denn noch überhaupt? Und vor allem halt Küchen werden meistens eben neu gemacht, ja, und Thema Badmöbel.
Ja, ja auch wichtig, klar.
Genau, und wenn du da halt vor allem im Badezimmer irgendwie Nischen hast oder sowas, ne, die du dann gut mit Badmöbel ausfüllen kannst, dann ist es eigentlich genau die Arbeit für dich, oder?
Ja, definitiv. Also das kann, also da bin ich definitiv komplett zu Hause. Ich bin eben auch, also was ich gerne mache, es passiert auch öfter, dass eben genau dann bei einem Neubau dann eben, wir wollen einen schönen Waschtisch haben oder wir wollen einen kleinen Einbauschrank haben, eben für diese Nischen, die du ansprichst. Ja. Das sind so diese Themen, ne? Und eben natürlich der Einbauschrank bei Neubauten, wo es dann eben von vornherein heißt, jo, da soll jetzt ein großer Einbauschrank rein. Sowas ist natürlich auch Thema. da ich ja nun eher hauptsächlich im Vollholzmöbelbereich bin, ich mache auch mal einen Einbauschrank, so ist das nicht. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich dann eben eher den Waschtisch, der, ne, den schönen Waschtisch, der dann sozusagen auch der Hingucker im Bad sein soll, den mache ich dann. Ne? So, das ist eigentlich so das Hauptding, würde ich jetzt sagen, im Bad. Ja, und ansonsten sind wir eben bei Esstisch, ne, Stühle dazu,
ja,
solche Geschichten, Sideboards und so weiter.
Du hast eigentlich gerade was Wichtiges angesprochen, der Hingucker, das Highlight sozusagen. Ne? Ich bin auch ein Freund zu sagen, hey, überlegt euch mal, was euch wichtig ist. Beispielsweise, ist es die Küche, ist es der Esstisch, ist es, sind es die Stühle, auf denen ihr dann sitzt, oder ist es im Bad der Waschtisch, die Badmöbel, die dann eben im Zusammenhang mit dem Waschtisch kommen oder sowas, dass man sie vielleicht, wenn man natürlich, man muss immer aufs Budget gucken, aber dass man vielleicht sagt, okay, was ist mir denn tatsächlich wichtig, und da lege ich meinen Fokus drauf, da mache ich mir was Geiles hin, ja, und bei genau. anderen Sachen, ja, vielleicht eher weniger. Das ist sowohl in der Architektur, wo ich sage, hey, ich überlege mir, was ist mir wichtig, Decke, Wände oder Boden, ja, und dann gucke ich mir, das zwei davon lasse ich einfach, aber das eine, was mir wichtig ist, das mache ich dann richtig gut, ja. Oder dann auch bei der Möbel sozusagen, dass ich mir überlege, hey, was ist denn mir tatsächlich wichtig? Wo halte ich mich auf? Wo sehe ich mich nicht satt? Was repräsentiert mich auch? Und da kann ich dann richtig richtig schöne Möbel reinmachen, ne?
Ja, genau. Also es ist eben, ich sehe das eben auch so. Also ich selber habe ja auch nicht alles von mir selbst gebaut. Also gut, das hat auch andere Gründe, dass die Zeit halt immer fehlt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben zu Hause auch irgendwie ein, zwei Möbel von Ikea. Wir haben auch irgendwie ein, zwei gebrauchte Sachen uns geholt. Und natürlich habe ich auch relativ viel selbst gemacht, aber es ist halt so ein Möbel, das ist irgendwie so eine gewisse, so, ich will jetzt nicht sagen, das gönnt man sich, aber schon irgendwie, weil das ist was, also, aber es ist natürlich auch ein Möbel, wenn ich jetzt echt hier an so einem Sideboard ein, zwei Wochen oder noch länger arbeite, das ist eben auch ein Möbel fürs Leben, ne? Also wenn man möchte. dann hält das 100 Jahre und länger. So, dann, das heißt, natürlich ist es im ersten Moment erstmal viel Geld, was man im Verhältnis zu eben, das ist ja nun mal der Vergleich immer, Ikea, Poco, wie sie alle heißen, ne? Das ist eben so das, was so ein bisschen den Standardpreis so runtergesetzt hat. Ja. Ne? Und dadurch, weil man vergisst immer schnell als Verbraucher so, wie viel Arbeit steckt denn in so einem Projekt eigentlich drin? Also was passiert da? Ne? Das ist ja quasi der Baum, und vom Baum bis ich dann mein Sideboard, mein Esstisch, ne, so, deswegen, das ist so eine, so, da steckt halt viel Arbeit und Leidenschaft drin, und dementsprechend spiegelt das ja auch zu Hause wieder. Das heißt, dann habe ich ein besonderes Stück oder zwei besondere Stücke. Es ist selten, gibt es auch natürlich, dass jemand sich vom Tischler alles in Vollholz machen lässt und so, aber Vollholzmöbel sind jetzt auch nicht mehr so in der Masse der Trend, dass man eben sich die ganze Bude damit vorstellt, sondern es ist in der Regel eher so, dass man sagt, jo, ich hätte eben Lust auf einen tollen Sekretär oder auf ein tolles Sideboard oder den Esstisch eben, ne? So, und dann kann das mit anderen schlichten Möbeln aus Plattenwerkstoff zum Beispiel ja irgendwie dann aufgefüllt werden. Die kann ich mir natürlich auch beim Tischler bestellen. Ne, das ist, da hat man ja viel Varianz drin, so, aber es ist eben so dieses besondere Stück.
Ja, genau. Ja. Und genau, das war jetzt erstmal so, sag ich mal, einleitend, erstmal allgemein so, dass wir über das Thema gesprochen haben. Kommen wir mal zu dir. Kommen wir mal zu dir und deiner Person so ein bisschen. Wie kam es bei dir, dass du diese Leidenschaft für dich entdeckt hast? Hast du von Anfang an gewusst, jetzt mache ich Schule fertig und dann werde ich Tischler, weil Holz liegt mir sowieso irgendwie? Oder wie kam es bei dir?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also kurz zu mir ist halt, ich habe mein Abi gemacht. Wusste auch im Abi noch nicht so richtig, was ich machen will. Hatte immer so mit Maschinenbau so ein bisschen. Also Handwerk fand ich schon sehr interessant. Mhm. Und ich habe mich damals aber nicht so viel mit auseinandergesetzt mit, was man machen kann. So irgendwie war ich da ein bisschen blauäugig und habe so ein bisschen wirken lassen. Mhm. Und hatte mit Maschinenbau, mein Opa ist gelernter Maschinenbauer, aber eben praktischer Ausbildung Maschinenbauer eben und kein Studierter. Und als ich dann gehört habe, was man dann so im Studium und danach macht, dann war es eben klar, dass es natürlich eher in der Theorie angesiedelt ist. Das war natürlich gar nicht, erst so vom Gefühl gar nicht meins. Mhm. Ja, dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Und im Endeffekt habe ich mit einem Bauingenieurstudium angefangen. Mhm. Bauingenieurwesen habe ich studiert. Jetzt sagt man, okay, das ist ja auch so theoretisch. Ja, stimmt, das ist auch theoretisch. Ich habe halt ein Praktikum im Ingenieurbüro gemacht. Hat mir ganz gut gefallen, konnte ich dual über die studieren. Und das habe ich dann auch angefangen und habe auch eine ganze Weile studiert. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das ist gar nicht so meins. Nach, glaube ich, 9 Semestern. Okay. Relativ spät drauf gekommen, dass es doch nicht so mein Job ist, weil ich nicht so der typische Schreibtisch-Hengst bin irgendwie. Also nicht nur. Ich brauche mehr Abwechslung.
Ja.
Ja, und dann ist es eher aus der Bierlaune heraus entstanden, dass der Tischler was für mich sein könnte. Also okay. Weil ich mit ein paar Kumpels gesprochen habe und habe mich schon immer für Holz interessiert. Mein Opa hat zu Hause auch ganz viel mit Holz gemacht, aber dass das so jetzt das ist, was ich werden will, war nie so klar. Als ich mich dann dazu entschieden habe, die Ausbildung zu machen, dann war mir klar, oh, das ist, glaube ich, dein Ding. Das ist dein Ding. So. Und dann, ja, das war dann in der Ausbildung auch schnell klar, dass ich da die absolut richtige Entscheidung für mich getroffen habe.
Cool. Und das heißt, du hast dann nach deinem Studium dann erstmal die Ausbildung gemacht, ganz normal, die Lehre. Und wie ging es dann weiter?
Genau, ich habe mit 23 angefangen zu lernen, das heißt relativ spät. Mhm. Ne? Bin dann, habe dann ein Jahr lang als Geselle gearbeitet, nach meiner Lehre, als zum Tischler. Ich habe auch verkürzt auf 2,5 Jahre meine Lehre. Das war mit Abitur so ohne weiteres möglich, das war ganz cool. Das halbe Jahr wollte ich mir gerne sparen, weil ich eben auch nicht mehr der Allerjüngste war in der Ausbildung, was für mich allerdings immer gut war in der Ausbildung selber, weil man irgendwie ernster genommen wurde. Also hat mir nie geschadet, dass ich jetzt einen Tag älter war. Ja. Und dann habe ich als Geselle gearbeitet ein Jahr lang und dann bin ich in die Meisterausbildung. Ich habe in einem sehr coolen Betrieb gearbeitet, deswegen eigentlich hätte ich gerne noch ein bisschen länger Erfahrung gesammelt. Das Problem war eben nur, ich habe immer die Zeit gesehen. Ne? Wenn man eben sagt, okay, ich will mal Meister noch machen, das ist eben auch nochmal, also es bedeutet einfach nochmal richtig zurückstecken, was Kohle angeht, ich muss halt immer nach Flensburg fahren. Das sind von mir auch so knappe 100 Kilometer jeden Tag hin und zurück. Mhm. Dann habe ich meinen Meister und meinen Techniker in Vollzeit gemacht, 2 Jahre lang.
Okay.
Beziehungsweise eigentlich war es nämlich den Techniker, habe ich quasi in Vollzeit gemacht. Und in den 2 Jahren habe ich in Teilzeit, bietet die Schule halt an, den Tischlermeister sozusagen dazu. Also, dass ich den gleichzeitig in Teilzeit mitmachen kann. Okay. Und deswegen habe ich die beiden Sachen gemacht, weil ich dachte, damit bin ich immer gut für die Zukunft gerüstet, egal was kommt, ob Selbstständigkeit für immer Thema ist oder ob, wenn man sich nochmal umorientiert, da kannst du auch mit in die Industrie gehen oder kannst du auch ganz normal dich gut anstellen lassen. Deswegen habe ich gesagt, mache ich das beides. Ja, und habe dann parallel ja in der Lehre schon angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. So, ne? Also von Akkuschrauber kaufen und die kleine erste Werkstatt anbieten und so weiter. Ne? Und so ging das dann sozusagen Step by Step immer weiter und dann beim Meister den halt quasi dadurch finanziert plus BAföG.
Okay, das heißt, du hast auch schon während der Ausbildung und während dem Meister dann auch eben mit deinem Holz auch Geld verdient, ne?
Genau, also das war quasi so, dass ich also Möbelbau ist ja meisterpflichtig. Dementsprechend habe ich mit der Handwerkskammer besprochen. Und mit dem Gewerbeamt und dann war sozusagen so, ich habe angefangen mit Palettenmöbeln damals. So, cool. Das war sowas, was dann eben auch okay war. Sowas habe ich gemacht und damit ging das dann langsam los. Ja, das war dann eigentlich so der Startschuss für alles.
Ja, und hast du da auch schon damals dein Social Media für dich entdeckt und das mit parallel begleitet oder kam das später erst dazu?
Ja, tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, relativ pünktlich zum Start, das war 2016, habe ich sozusagen angefangen mit der ganzen Sigwood-Geschichte und ich bin auch 2016 dann online gegangen quasi, habe dann angefangen, irgendwie meine Arbeit zu teilen und so ein bisschen was zu machen und das war so der Startschuss auch dafür.
Ja, und das ist ja auch bei dir, wie ich finde, immer ganz schön, dass du da, also du nimmst die Follower, nimmst du mit auf deinem Weg beim Einkauf, Holz aussuchen, Material, Werkstatt, Fertigung und dann finales Werkpräsentation und so weiter.
Genau.
Ist ja immer ganz schön dann zu verfolgen und das ist ja, das hat sich auch bei dir, sage ich mal, mit der Zeit wahrscheinlich dann auch entsprechend entwickelt, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich hätte es auch selber nicht erwartet, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass ich, wenn man es so nimmt, hauptberuflich Content Creator bin, also so banal das dann immer klingen mag, aber das ist sozusagen mein täglich Brot. Aber das ist natürlich, also ich baue ja Möbel. Also an der Arbeit selber hat sich nichts geändert. Ja. Ich mache nur einfach, also auf Deutsch heißt es einfach, ich mache nicht mehr ganz so viel Privatkundengeschäft, sondern arbeite relativ viel mit Firmen zusammen. weil das Privatkundengeschäft einfach zeitintensiv ist, ne? Also ich muss hinfahren zu Oma Erna, muss aufmessen, muss beraten. Das macht alles total viel Spaß und ist super. Nur musste ich mich da leider entscheiden. Ja, weil so viel Arbeitskraft habe ich hier in der Firma nicht. Ich habe noch eine Auszubildende. Mhm. Und wir sind eben so schon gut ausgelastet mit der Arbeit, die wir jetzt ja dann sozusagen zu tun haben.
Ja. Genau, und wie kann man sich bei dir, also gibt es, kannst du da so sagen, was ist so prozentual gesehen, wie viel Zeit, weil das, ich meine, ich kenne das ja, ja, also dieses ganze Social Media Game ist ja so, dass das halt doch viel Zeit in Anspruch nimmt, ja. Es ist die Vor-, man muss sich da Gedanken machen, was mache ich überhaupt, wie stelle ich die Kamera hin, was nehme ich überhaupt auf, wo darf ich überhaupt aufnehmen, wo nicht. Ich habe die Kamera, ich habe das dann aufgenommen, ich musste es danach nochmal nachbereiten, aufbereiten, Texte schreiben, posten und so weiter und so fort. Das ist ja alles relativ viel Zeit. Man meint es ja. Das ist ja immer so, ich mache das mal so ein bisschen nebenbei, aber das nimmt ja relativ viel Zeit in Anspruch. Kannst du so prozentual sagen, was bei dir wirklich Social Media Arbeit anbelangt und dann tatsächlich Arbeit in der Werkstatt? Oder ja, ist schwierig wahrscheinlich, ne?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, aber ich sag mal, wenn man das jetzt ganz, ganz genau aufschlüsselt, also ich sag mal so 50-50 wird es mit Sicherheit sein. Echt? Vielleicht sogar? Auch mehr oder weniger, ja. Also mit, okay. Das ist ja mit Planung, mit der ganzen Nachbereitung, das ist ja eigentlich das, was nachher so, also ich sag mal, das Projekt dauert ja auch schon fast doppelt so lange, dadurch, dass du es filmst, muss man ja ganz klar so sagen, also dadurch, dass ich das einigermaßen kurzweilig für irgendwie so filmen möchte, dass es danach vielleicht ein bisschen Interesse weg, dann na, übrigens nicht wundern, wenn es jetzt rauschen sollte, mir geht gerade die Welt unter. Und ich sitze ja bei mir in der Halle, also im Büro. Und nee, ich denke mal, 50-50 kommt ganz gut hin, weil gerade allein diese Nachbereitung dauert eben schon ewig lange. Also das ist ewig lange, aber es ist einfach Zeit, die in den Shit geht. Und dann eben das Film selber, meinte ich ja eben schon, das Film selber, dadurch dauert es länger. Man macht das, allein das Sägen, das möchte man dann vielleicht mal aus 2-3 Perspektiven zeigen. Dann erklärt man was. Das würde man ja sonst auch nicht machen. Würde mich ja sonst nicht in der Werkstatt hinstellen, mir selbst was erklären. Klar, ich erkläre der Auszubildenden mal was, aber grundsätzlich dauert es einfach viel länger dann dadurch.
Ja, jetzt ist dein Sound ein bisschen leise. Oder irgendwie hast du irgendwas verstellt? Kann das sein?
Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob er was unterdrückt.
Okay,
nee. Wenn es rauscht, geht's wieder?
Ja, jetzt ist okay. Ja, genau. Okay. Ja, machen wir weiter. Ich notiere mir einfach mal kurz, dass man da so ein.
Also, ja, kann sein, dass er ein bisschen aus dem Hintergrund unterdrückt oder so.
Ja.
Das weiß ich nicht.
Dass man nachher bei der Bearbeitung die Punkte hat und rausnimmt. Okay. Genau, Social Media. Also, du hast deine Ausbildung, parallel hast du angefangen, mit deiner, also deine Selbstständigkeit aufzubauen. Dann kam, oder parallel dazu kam eben das Social Media dazu. Und ja, wie ging es dann weiter? Dann hast du deinen Meister gehabt, dann hast du deinen Meister fertig gehabt. Ging es dann gleich in 100% Selbstständigkeit rein? Oder wie war dann der Absprung? Das ist ja auch nochmal immer interessant.
Genau, ich habe im Endeffekt habe ich meinen Meister gemacht. War durch Corona waren wir sozusagen auch etwas früher aus der Anwesenheit entlassen bei der ganzen Geschichte. Das heißt, ich hatte schon also offiziell war ich im September oder August 2020 durch.
Okay.
Aber ich war schon seit Mai, Juni, war ich daher schon quasi, hatte die Zeit schon. Also ich hatte Zeit zum Arbeiten. Ich hatte ein bisschen Prüfungsvorbereitung, aber ich hatte eben schon Zeit, um alles vorzubereiten. Und für mich war klar, dass ich gleich in die Vollzeit Selbstständigkeit gehe, weil ich jahrelang mich trotzdem nebenbei dann vorbereitet habe.
Ja.
Ich habe mein Auto verkauft, ich hatte so einen T5-Bus als Startkapital, weil ich keinen Bock auf hatte, große Kredite aufzunehmen. Und durch Social Media konnte ich mir eben auch schon gute Kooperationen sichern, dass ich hier ein paar Maschinen stehen hatte. Also Großmaschinen jetzt, Formatpressige, abrichtigen Hobel und sowas. Das ist ja sonst immer eben ein Riesenkapitalfresser.
Ja.
Das konnte ich mir eben dadurch ermöglichen, das war ganz gut. Dementsprechend bin ich wirklich kreditfrei da durchgekommen. Außer natürlich mein BAföG, was ich für die meiste gebraucht habe. Und dementsprechend war das Risiko für mich relativ gering. Also ich sag mal, es hätte nicht klappen können, dann hätte ich mich halt anstellen lassen, hätte die Werkstatt halt abgemeldet. Ich habe halt eine größere Werkstatt gemietet, ja. Aber ansonsten war das alles relativ, ja, so ein smoother Übergang, weil ich eben das schon gut vorbereitet hatte. Ja, und dann bin ich in Vollzeit Selbstständigkeit gegangen 2020. Dann noch als Kleinunternehmerregelung, bis 21, bis die Umsätze irgendwann zu hoch waren. Und dementsprechend, ja, aber das war so der Werdegang, ja. Also ich bin da gleich reingesprungen.
Ja, spannend. Also ich finde es auch immer sehr, sehr interessant zu hören und nachvollziehen zu können, wie so der Weg dahin war, wo du jetzt gerade bist. Und das zeigt ja auch, dass es klar, natürlich gab es auch Höhen und Tiefen. Und wie ist es da bei dir? Weil ich weiß ja auch, ich habe Zuhörer, die sind aus dem Handwerk, die sind also von der Baustelle, Bauingenieure, Architekten, aber auch viele natürlich Bauherren vor allem, aber auch Leute eben, die aus dem Baugewerbe sind. Wie gingst du mit den Schwierigkeiten um, die jetzt auf deinem Weg bis hierhin kamen? Also, ne, also es kommt ja immer wieder was. Das klassische Thema Finanzamt steht ja auch immer wieder vor der Tür und so weiter. Diese steuerlichen Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt. Aber was war oder was war dein Konzept mit Rückschlägen oder einfach mit Problemen, mit Steinen, die im Weg waren, umzugehen?
Ja, das ist gar nicht so ein schlechter Punkt. Also es ist tatsächlich so, hätte man mir, glaube ich, vorher alles erzählt, was eben so auf einen zukommt. Bevor ich mich selbst, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich blauäugig selbstständig gemacht, eigentlich gar nicht, weil ich grundsätzlich das Konstrukt schon verstanden habe. Aber das ist immer so mit allem. Ich kann nicht bis zum Perfektionismus planen, meinen Schrank zu bauen. Wenn ich ihn aber nie baue, dann habe ich auch nie einen Schrank und mache auch nicht das falsch, was ich falsch machen muss, um das zu lernen. Ja. Und genauso ist es mit der Selbstständigkeit. Niemand macht sich selbstständig das erste Mal und dann kann ich noch 20 Jahre planen, trotzdem laufen Sachen falsch. Ja. So und Finanzamt, Steuer ist natürlich immer ein großes Thema. Da habe ich mich auch erst noch so durchgeschlagen, aber habe auch nachher gemerkt, also spätestens, wo das mit der Kleinunternehmerschiene nachher durch war, da war für mich klar, dass das kann und will ich alleine gar nicht wuppen. Also was da an Zeit reingeht. Ja. Und außerdem, das habe ich nicht gelernt. Natürlich weiß ich grundsätzlich, worum es da geht, aber das verstehe ich sonst nicht. Und dann, und dann vor allem diese Trennung, Tischlerei, Influencer, Content Creator. Ich habe noch, wir haben noch einen Online-Shop. Da blickt man nicht mehr durch. Also das wird viel zu, dann bin ich Vollzeit in der Steuer tätig hier und das ist ja auch nicht so Sinn der Sache. Da habe ich mich steuerlich natürlich schnell beraten lassen und eine Steuerberaterin beauftragt. Und das ist auch auf jeden Fall die richtigste Entscheidung gewesen überhaupt. Und ja, ansonsten sind es natürlich viele Dinge, ne? Also es sind grundsätzlich immer erstmal viele Kosten, die auf einen zukommen. Ich sag mal, gerade heutzutage, von Hallenmiete bis Strom und Versicherung, und da kommt natürlich eins zum anderen. Und gerade weil hier die Halle, so eine Tischlerei, und meins ist noch eine kleine Tischlerei, die ist halt vollgestellt mit großen, teuren Maschinen. Da kostet die Versicherung natürlich dementsprechend viel. Da braucht man noch ein Auto, muss ich selbst ein bisschen versichern, vielleicht auch nochmal fürs Alter ein bisschen was machen. Naja, und dann kommt das liebe Finanzamt natürlich noch, das ist auch ganz klar. Gut, das ist jetzt nichts Überraschendes in der Regel, aber trotzdem ist es ja auch noch da. Und dann darf man auch nicht vergessen, ne? Handwerkskammer, BG. Da kommt, ich fing im Online-Shop auch noch IKK. Also da kommt eins zum anderen, ne? Und dann ist man immer sehr erstaunt. Also ich frage mich manchmal, wie manche andere Handwerker das machen, die dann für 30, 40 Euro noch arbeiten. So. Also es mag vielleicht gehen, wenn man wirklich 10, 20 Leute hat, da kann man vielleicht den Preis drücken, aber also das würde bei mir niemals funktionieren. Also rein betriebswirtschaftlich nicht. Ich weiß nicht, ob es da noch eigentlich andere Geheimnisse gibt, aber bei mir bin ich schon, also man muss das verdienen, was man da auch nimmt. Also sonst, weil man muss ja auch mal realistisch bleiben. Es macht ja sonst auch wenig Spaß zu arbeiten. Wenn ich hier tolle Sachen mache und dann am Ende nur von der Hand in den Mund lebe, das ist dann auch blöd. Ne? Das muss sich ja irgendwie auch ein bisschen lohnen. Also Real Talk. Wer macht sich selbstständig und sagt, nee, ich mache das hier nur für Lust und Liebe, sondern man muss ja auch ein bisschen, also ich will nicht reich werden oder so, um Gottes Willen, darum geht's mir nicht. Aber man muss ja wenigstens klarkommen. Ne? Mit guter Arbeit muss man wenigstens klarkommen können.
Ja, du hast ja auch vor allem dann in der Position, wo du dann auch mittlerweile ja bist, ist ja das Thema Mitarbeiter, du hast angesprochen Auszubildende und so weiter. Da hast du ja dann auch entsprechend die Verantwortung dafür gegenüber. Und da dahinter hängen, also hinter einem Mitarbeiter hängt ja dann nochmal eine Familie hinten dran und so weiter. Und deswegen, das ist ja so ein Thema, was eigentlich ja ganz, ganz wichtig ist. Und das, ich glaube, man muss jetzt auch aus der Bauherrenperspektive auch verstehen, dass es jetzt nicht einfach darum geht, so günstig wie möglich irgendwie irgendwas zu machen oder einfach den Preis zu drücken, sondern hinter jedem Unternehmen, hinter jedem Handwerker steht einfach auch Verantwortung und die müssen das natürlich auch, die müssen damit klarkommen und diese Verantwortung gerecht werden. Und das ist halt das Thema dabei auch nochmal, ne?
Am Ende sehe ich sowieso immer so, also ich handle auch so, es ist halt, der Preis ist für mich gar nicht so entscheidend, es muss halt gut sein. Ja. Also ich möchte gute Arbeit haben. Und wenn ich weiß, dass es gute Arbeit ist, natürlich muss der Preis muss immer fair sein. So mache ich es auch mit meinen Kunden. Also das ist ja nicht so, dass ich mir irgendwas ausdenke, sondern ich gehe mit denen die Preise durch. Ich erkläre das ganz transparent und da kann man auch über alles sprechen. Aber es ist eben so, gute Arbeit hat seinen Preis. Das ist so. Und das würde jeder ja auch immer selber so machen. Und wenn ich weiß, dass es dann gut wird, hat man meistens auch länger davon. Ja, hat man davon gut, weil es ist ja nun mal so, eine Fassade, die sehr gut verputzt ist, die hält mit Sicherheit länger als eine, die nur angeklatscht wurde. Ja. Oder, ne, das darf man nicht vergessen. Also man muss immer ein bisschen, natürlich, aber man muss natürlich trotzdem immer drauf achten, ne, weil es gibt auch Firmen, die eben dann sagen, komm, ich kenne es ja selber, wenn man auch teilweise Aufträge gar nicht, es gibt Firmen, die Aufträge gar nicht haben wollen und machen sie dann horrend hoch, kriegen sie manchmal doch, aber das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Man muss natürlich auch ganz klar, transparent darüber sprechen und Informationen einholen und so, das finde ich auch absolut korrekt. Also das ist wichtig, ne?
Ja, ich weiß ja auch, dass also bei den Bauherren, die jetzt am Bauen sind und überlegen und gucken und müssen jetzt beauftragen, das Thema ist so immer wieder, und ich bringe da immer das Beispiel vom Fußboden. Ich kann mich beispielsweise dafür entscheiden, einen Laminatboden reinzunehmen, der mich irgendwie, weiß nicht, aus dem Bauhaus 15 bis 20 Euro auf den Quadratmeter kostet, also nur das Material. Oder ich kann mir überlegen, was passiert denn, wenn ich da ein Parkett reinnehme, ne, der mich dann wahrscheinlich irgendwo 60 bis 90 Euro auf den Quadratmeter kostet an Materialkosten. Und allein wenn ich diese Entscheidung mir anschaue, ja, da habe ich ja auch, wenn ich den Laminat wähle, dann habe ich halt nach 10, 15 Jahren, muss ich dann halt wieder neu machen. Ja, und dann muss ich mir überlegen, okay, was passiert denn mit dem Parkett? Der hat halt nach 20 Jahren, muss ich denn vielleicht neu abschleifen, je nach Verschleiß, kann den neu abschleifen, versiegeln und dann ist er wieder frisch und hält aber nochmal. Und du hast gesagt, und das war auch ein wichtiger Punkt, denn du gesagt hast, deine Möbel, die halten halt ein Leben lang. Und man kennt es ja aus den Möbeln, also die alten Möbel, wenn man da irgendwie eine Wohnung mal ausräumt oder sowas von der Oma oder so, und da ist irgendwie so ein alter Schrank drin, Vollholzschrank, der sieht noch aus wie neu, hat aber schon seine 80 Jahre auf dem Buckel oder sowas, ne? Mindestens, oftmals. Und den könntest du noch weiterverwenden. Der wird dann, oftmals werden ja solche Geschichten dann irgendwie auf dem Sperrmüll entsorgt oder sowas, was ich immer sehr schade finde, weil da einfach die Wertigkeit dann da ist. Und da sieht man dann wiederum, dass auch bei Möbeln das Konzept eigentlich anzuwenden ist. Wenn du Möbel betrachtest auf einen Zeitraum, also nicht von Zeitraum von 10 Jahren oder sowas, sondern auf einen Zeitraum von, sage ich mal, nicht 100 Jahre, sondern allein in Anführungsstrichen nur 50 Jahre. Ja. Und dann mal runterrechnest, was es mich pro Jahr kostet, dieses Möbel dann zu haben. Und dann verglichen, was würdest du in den 50 Jahren an IKEA-Möbeln an Durchlauf haben. Das ist ja schon wiederum dann die Wertigkeit, die das widerspiegelt. Und
logisch,
ganz klar. Das Dilemma dann, das die Bauherren haben, das haben die natürlich bei jedem Gewerk, also nicht nur bei jedem Möbel, sondern bei jedem Gewerk. Ich kann da jetzt nochmal ein bisschen mehr ausgeben, dafür habe ich halt länger was davon. Und das ist aber genau das Thema. Am Anfang hast du halt einfach diese hohen Ausgaben und dann musst du halt damit jonglieren und gucken, okay, was ist mir tatsächlich wichtig, weil von so einem Möbelstück beispielsweise habe ich dann auch eben lang was davon, ne?
Richtig, richtig. Ja, absolut. Also wir selber wollen Ende des Jahres anfangen zu sanieren und anzubauen bei uns. Und ich sage mal, bei uns sind es dieselben Fragen, ne, die uns plagen. Also was heißt plagen? Es macht ja auch Spaß, ne? Es macht ja Spaß, dann zu gucken, was kann man machen, wo kann man vielleicht oder wo muss man sparen, wo möchte man sparen. Das ist natürlich ganz klar, ne? Wenn das alles egal wäre, ist schön so, und wenn man so viel Geld das einfach locker machen kann, dass man sagt, komm, mach hier vom Feinsten und dann ist gut. So ist es ja nun meistens in der Realität nicht. Und ich finde, dann macht's auch Spaß. Also da kann man immer selber entscheiden und gucken, und was kann man machen, wo kann man vielleicht nochmal die paar Prozent sparen, wo man die dann woanders vielleicht einsetzt. Ne? Das ist natürlich schon echt eine spannende Geschichte.
Ja, Und da sind wir eigentlich schon beim guten Punkt. Ich sag ja da, also zu dem nochmal vielleicht zum Abschluss, ich sag da immer, spart nicht an der Qualität der Bauteile oder der Gewerke, sondern wenn, dann spart einfach vom Volumen. Also dann muss das Haus einfach ein paar Quadratmeter kleiner sein. Also brauche ich ein Kinderzimmer mit 18 Quadratmeter oder reichen mir nicht schon 12 Quadratmeter? Und wenn ich so Raum für Raum durchgehe, wie viel Bedarf habe ich denn überhaupt? Und auf einmal habe ich irgendwie 20, 30 Quadratmeter ganz schnell eingespart. Und wenn ich das hoch multipliziere mit 3.500 Euro auf den Quadratmeter, dann merke ich schon, was da rumkommt, ne, was ich mir dann einspare. Und wie ist es jetzt aus deiner Sicht, wenn jetzt ein Bauherr kommt und sagt, hey, ich bräuchte gute neue Möbel, Badmöbel, Tisch, Esstisch, was auch immer, Arbeitstisch vielleicht auch oder was auch immer. Und er geht jetzt auf die Handwerkersuche. Auf was muss man denn achten als ein Bauherr, dass ich den richtigen Tischler eben auch vor mir habe, dass ich auch weiß, dass er seine Arbeit gut macht?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich persönlich mache es natürlich immer so, ich kenne halt ganz viele Leute. Das ist das Gute und das ist wahrscheinlich auch immer das Beste.
Ja.
Wenn man weiß, also wenn man die Leute kennt. Also ich bin sowieso ein unfassbar zwischenmenschlicher Typ. So ist es mit meinen Kunden auch. Wenn ich da ein ganz komisches Gefühl habe bei einem Kunden, dann kann er noch so viel Geld winken, dann mache ich das nicht. Weil das ist dann schon so, da sind die Probleme vorprogrammiert, weil es einfach zwischenmenschlich schon mal nicht funktioniert. Und dann, das ist halt immer so wichtig, finde ich, dass man irgendwie so ein bisschen klarkommt und dass man auch mit persönlich geredet hat, dass man sich einen Eindruck verschaffen konnte, dass der Kunde vielleicht mal in der Werkstatt rumguckt und nicht, um zu kontrollieren. Und wenn es da ein bisschen düster aussieht, in Anführungsstrichen, weil gearbeitet wird, ist es auch alles gut. Aber dass man einfach mal so einen Eindruck gewinnt, ne? Ja. Man weiß ja selber, wie das ist. Und so ist es eben auch, ne? Also das sind ja so die einfachsten Sachen, diese einfachsten Faktoren. Wie ist der Tischler? Wie benimmt er sich? Ist ihm der Kundenkontakt auch wichtig? Bemüht er sich um einen? Genauso ist es eben, wie ist man als Kunde? So hat man ja so immer so diese zwei Seiten. Und dann merkt man eben, ob es funktioniert oder ob da irgendwie das nicht hinhaut. So, und dann versuche ich natürlich irgendwie zu sehen, ich sag mal, das ist das Banalste überhaupt, aber wenn ich irgendwas bestelle im Internet, dann in den meisten Fällen gucken sich Menschen auch Bewertungen an. So. Ja. Jetzt hat natürlich nicht jeder Wald- und Wiesentischler hat jetzt natürlich nicht irgendwie 300 Google-Bewertungen, aber man kann ja schon mal gucken, hat er irgendwelche Referenzen? Kann ich mir irgendwas anschauen? Gibt es irgendwas, manchmal auch sei es jetzt in öffentlichen Gebäuden oder halt Instagram, Website, dass man überhaupt schon mal einen Eindruck gewinnt, ne? So, und dann ist es eben, Mundpropaganda, ob man irgendwie Freunde, Bekannte hat, die vielleicht jemanden kennen, die vielleicht wissen, okay, macht der gute Arbeit. Zum Beispiel ich handhabe das auch so, weil selbst wenn die dann jemanden finden und der hat zum Beispiel keine Zeit oder das funktioniert nicht, dann ist so ein Tischler meistens auch, also oft auch gewillt, einen guten Kollegen empfehlen. So mache ich das zum Beispiel auch. Also ich habe auch ein, zwei, drei Tischler, mit denen ich super zusammenarbeite, wenn mal was ist und dann, also wir haben auch schon Projekte zusammen umgesetzt, weil, wie gesagt, wir haben eben auch nur, wir sind zu zweit hier in der Firma, dementsprechend manchmal, wir sind auch fünf Leute gebraucht, wenn es dann irgendwas mal sein sollte und dann arbeiten wir auch gerne mal zusammen, aber dann die empfehle ich zum Beispiel, das ist mein alter Chef, den empfehle ich immer, den kann ich halt auch bedingungslos empfehlen, weil ich genau weiß, was für eine Arbeit er macht.
Genau.
Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen oldschool einfach in Dialog geht und miteinander spricht, ist es, glaube ich, heutzutage oder allgemein immer noch einfacher, was einzuschätzen, als wenn ich jetzt nur plump irgendwie per E-Mail mit einem Tischler schreibe und gucke, ob der ein Sideboard bauen kann. Also das ist so meine Empfehlung. Also da ist zwar immer ein bisschen zeitintensiver im Endeffekt, aber ob ich nun drei Wochen lang jeden Tag fünf E-Mails schreibe, um einen Tischler zu finden oder eine Tischlerin, oder ob ich mir einfach ein, zweimal die Zeit nehme, irgendwo hinfahre, mit denen mal spreche oder mal anrufe und dann einen Termin ausmache, ne, das ist, glaube ich, nachhaltiger, dass man einfach diesen persönlichen Kontakt sucht und dadurch dann sich eine gute Referenz sucht und einen guten Kollegen, der das macht.
Ja, genau, sehr gut. Du hast auch am Anfang was gesagt, Moment, was war das? Genau, dass man auch eben, also dieses Zwischenmenschliche, was du auch gesagt hast, finde ich auch eigentlich ganz wichtig, ja. Und das Schöne ist ja, bei dir beispielsweise, wenn du jetzt auf Social Media präsent bist, dann sehen ja die Leute, wie du bist. Die sehen, wie du sprichst.
Genau. Ja, genau.
Die sehen, wie du dich artikulierst, wie du dich verhältst, wie du bist einfach, ja. Und wenn die von vornherein sagen, hey, der Typ passt mir nicht, ja, dann melden die sich ja auch gar nicht mehr.
Nee, genau. Und das ist dann eben für beide Seiten viel einfacher.
Eben.
Also auch sowas, ne? Da muss es ja mal ganz klar sagen. Es ist ja, für beide Seiten einfacher, wenn man solche Gespräche und Geschäftskontakte dann auch einfach spart.
Genau.
Das ist eben ganz gut. Und die, die einen ansprechen, die kennen einen schon mal, die wissen schon mal, okay, alles klar, das erwartet mich ungefähr. Da irgend so eine Schnackbacke aus dem Norden. Und das ist dann eben schon mal gar nicht so verkehrt. Ne? Dann hat man schon mal so einen gewissen, das ist ein erster Eindruck schon mal abgefrühstückt.
Ja. Wie wichtig, also das Thema der Nachhaltigkeit haben wir jetzt überall in den letzten, ich sag mal so 5 Jahren, 7 Jahren kam das eigentlich so, dass man das eigentlich immer präsenter bei uns in der Baubranche eigentlich hat. Wie ist es bei dir? Du machst Vollholzmöbel, da ist natürlich Thema Nachhaltigkeit gut, du arbeitest halt viel mit Holz, das ist klar. Aber merkst du das auch bei Kundengesprächen, dass die Anforderungen diesbezüglich auch anders geworden sind jetzt?
Ja, schon. Also wie gesagt, diese Privatkundengespräche habe ich nicht mehr ganz so viel. Also ich mache immer noch was für Privatkunden, eben so für Stammkunden oder auch für tolle, wenn es tolle Projekte sind, dann mache ich die auch gerne.
Ja.
Aber es ist schon immer Thema, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer so die Frage, ich meine, ich arbeite hier mit Vollholz. Ich denke, das ist auch alles zertifiziert, also zumindest in dem Rahmen, in dem man das nachvollziehen kann.
Klar.
Heutzutage ist es so nachvollziehbar, dass es eben so ist, dass das eben alles auch relativ nachhaltig funktioniert. Das ist mir auch wichtig. Deswegen, auch beim Holzkauf ist es jetzt nicht so, dass ich dann immer gucke, wo kriege ich die günstigste oder die billigste Bohle, Eiche her, sondern mir ist halt wichtig, dass das eben alles vernünftig ist. Das funktioniert über meinen Holzhändler aber auch gut. Und so ist es eben bei den Kunden auch. Natürlich fragen die so ein bisschen, gerade so Richtung Oberflächenbehandlung, ne, solche Themen.
Ja.
Also das ist mal somit das größte Thema eigentlich bei so einem Tisch zum Beispiel.
Ja.
Bei Leim zum Beispiel, da bin ich dann selber auch, gut, da muss man auch mal so ein bisschen Sinn und Nutzen und sowas, das muss man alles ein bisschen gegenüberstellen. Und da bin ich immer noch ganz normal bei einem D3 oder D4 Leim. Das ist eben so, da sind ja auch Kunststoffe drin. Das ist natürlich jetzt nicht das Optimalste, aber der Prozentsatz, der eben an Leim an so einem Holz ist, an so einem Möbel, der ist sehr gering. Das finde ich eben bei so einem Vollholzmöbel, was ja eben auch für dementsprechend sehr lange Zeit gedacht ist, schon auch immer noch vertretbar, weil jetzt anzufangen mit Fischleim oder Knochenleim zu arbeiten, das fühle ich halt gar nicht. Also das kann man machen, wenn man natürlich so restauriert oder sowas, dann ist es natürlich top, weil man das eben auch zeitgemäß machen möchte.
Mhm.
Aber da habe ich mich dann in der modernen Welt schon angeschlossen.
Ja.
Aber ich versuche sonst schon, also ich lackiere halt auch so gut wie gar nicht tatsächlich. Mhm. Es ist alles sehr natürliche Öle und sowas verwende ich halt auf natürlichen Basen, also die eben auch lebensmittelecht sind und so weiter. Haben meines Erachtens auch bei solchen Möbeln viele, viele Vorteile, weil die technisch sind die unfassbar gut geworden. Die gibt es ja auch schon viele Möglichkeiten, weil die sind technisch einfach so gut, dass man eben auch gegen UV und sowas tun kann. Dementsprechend, also sowas ist eben ein großes Thema, ja, klar. Mhm.
Jetzt habe ich, lass uns mal über die Oberflächen sprechen, also weil du das Öl angesprochen hast. Das heißt, am liebsten, oder ne, ist es so, dass du dann am liebsten die Esstisch, angenommen Esstisch, und dann ist der von der Oberfläche ist der einfach geölt?
Genau.
Und dann ist ja oftmals die Frage, ja, aber was passiert, wenn jetzt eine Kerbe reinkommt? Was passiert, wenn ich da einen heißen Topf abstelle ohne einen Untersetzer, dann vergesse oder sowas und hab da irgendwelche Macken drin und so weiter, ne? Was, also was passiert denn dann?
Ja, also grundsätzlich sage ich ja immer, das ist halt ein Tisch, gerade ein Tisch, der lebt halt. Also das klingt immer so doof und natürlich ist es toll, wenn man den Tisch immer ganz stier und toll hat. Muss man halt aufpassen.
Ja.
So blöd, ja, es klingt immer so banal, aber es ist ja so. Also bei Lackieren ist es ja immer so, gut, ich kann Teil lackieren und so, aber oft ist es so, gerade wenn der kaputt geht, der Lack, dann muss ich dann, und der läuft auch gerne mal und dann kann ich eigentlich auch alles abschleifen und neu lackieren.
Ja.
Beim Ölen ist es so, eigentlich ähnliches Thema. Wenn ich da Macken drin habe, wenn da irgendwie ein Farbunterschied entsteht, dadurch, dass ich da mal einen Topf wenn da ein Topf drauf stand. Ihr wisst ja alle, was ich meine. Dann habe ich bei Öl natürlich immer auch den Vorteil, dass ich halt relativ schnell schleifen und ölen kann und dann ist gut. Ne? Also ich kann das damit dann relativ, das kann ich sogar als Endkunde eben auch ganz gut selber machen, wenn ich ein bisschen handwerklich affin bin und da Lust zu habe.
Ja.
Und ansonsten gibt's eben, ja, also man kann natürlich auch ölen und wachsen. Bei Wachs habe ich eben auch so eine gewisse Schicht drauf.
Mhm.
Das ist so schichtbildend. Da ist immer das Problem, dass das Wachs halt nur dann eben so ein bisschen abnutzt und dann habe ich es natürlich irgendwann so ein bisschen matt. Das ist kommt immer auch aufs Wachs drauf an. Aber ich bin halt Fan vom Ölen, weil das kommt dem Holz am fairsten und am ehrlichsten, weil es bleibt natürlich. Also es ist natürlich weiterhin die Haptik, die es haben soll, weil ich möchte nicht, also ich, das ist alles sehr, sehr subjektiv, aber ich möchte halt nicht einen Tisch haben, der nach Holz aussieht und sich anfühlt wie Plattenmaterial, weil er so lackiert.
Ja, klar. Ja, genau.
Das finde ich nicht so schön. Also ja. Ich mag das halt gerne. Ich habe mein Gesellenstück damals auch lackiert beispielsweise, weil das halt da so, hat mir halt Punkte eingebracht und ja, und es fühlt sich auch nicht schlecht an, weil es gebürstet ist und dadurch natürlich noch eine gewisse Haptik und Struktur hat. Aber es kommt mit einem guten Öl nicht mit, finde ich. Aber es ist dann eben auch die Frage mit der Beständigkeit und so weiter. Da kann man dann eben, ne, manche Kunden sagen, nee, also das muss ich so haben, das muss lackiert sein, weil das eben für mich wichtig ist, dass da eben keine kleinen Matten drauf entstehen oder so, dass es eben mehr geschützt ist. So. Und dann ist es auch okay. Ja. Nur muss man sich da immer mal Gedanken drüber machen. Ja.
Ich weiß noch, mein Bruder hat mir mal erzählt, vor ein paar Jahren hat er entweder waren, also er hat Holzfensterbänke und er hat so einen Vollholz-Esstisch. Und entweder waren es die Fensterbänke oder der Tisch, da war irgendwie eine Macke drin, eine Kerbe oder irgendwie die Kinder haben da irgendwas, irgendwie eine Stelle, wo halt nicht okay war. Und dann hat er gesagt, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe dann einfach mal so ganz grob drüber geschliffen und dann habe ich mit Olivenöl habe ich das Ganze dann so eingetupft und so weiter. Und das war super, das hat super funktioniert. Also ist es tatsächlich so, kann man das tatsächlich machen oder ist es irgendwie so komplett laienhaft?
Also nee, an sich nicht. Und da streiten sich, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen die Geister bei so Thema Olivenöl zum Beispiel. Ja. Das Problem an den Ölen ist, die, also Olivenöl oder ich glaube auch Rapsöl, das Problem daran ist, dass die nicht, das sind keine aushärtenden Öle. Mhm. So, und wenn die nicht richtig aushärten, ist das Problem, dass die irgendwann ranzig werden. Und das, ja, also wie gesagt, ich kenne immer noch Tischler, die machen auch Schneidbretter mit Olivenöl und das scheint auch zu funktionieren. Das ist immer so Praxis und Theorie. Wobei ich da auch eher, ich sag mal, dann das Einfachste ist immer, nimmt ein Leinöl. Leinöl ist ja auch für viele Öle die Basis. So für die Öle, die ich hier nutze, ist das alles auf Leinölbasis. Mhm. Leinöl ist ein aushärtendes Öl. Und schon habe ich das Problem gelöst. Das ist auch ein Lebensmittel, das kann man auch gut essen. deswegen ist es kein Problem. Also ein Leinöl kriegt man überall, kostet nicht die Welt.
Ja, super.
Damit kann ich meine Möbel immer, wenn es denn auf Ölbasis ist natürlich, ne, kann ich das immer irgendwie nochmal nachtupfen oder drüber schleifen und dann einreiben damit. Muss man eben immer nur gut auswischen, das ist wichtig bei Öl. Dass man es da nicht satt drauf machen, ja. Da muss es einziehen, aber nicht länger als eine halbe Stunde drauf lassen. Dann muss ich das richtig schön in Anführungsstrichen trocken wischen. Also einmal richtig schön abwischen alles. Weil wenn man da den Klecks drauf lässt, dann wird es wachsig mit der Zeit. Und das kriegt man dann ganz schwer weg. Das ist echt Schweinkram. Okay. Ich hatte mal Bauherren tatsächlich, die haben einen Fußboden gelegt und dann haben die, das war ein toller Fußboden, so ein richtiger schöner Eichenboden. Und dann haben sie den, wollten sie den selber ölen. Und dann haben sie den geölt und haben genau das nicht gemacht. Die haben das halt satt mit Mob aufgetragen. Mhm. Und dann war es halt drauf. Und dann sind die in Urlaub gefahren und dann kamen sie wieder. Und nach zwei Wochen war das halt, dann bist du gegangen und dann sind die Schuhe drauf kleben geblieben. Weil das halt, und dann war natürlich automatisch der ganze Boden hinne.
Oh
das ist natürlich eine sehr ärgerliche Geschichte, wenn man sich eben, also auch da, ne, wenn man so grundsätzlich jetzt zur Verarbeitung, jedes Produkt hat immer eine super gute Anleitung, wie das irgendwie, also eine Verarbeitungshinweise, Verarbeitungsanleitung, da kann man nichts falsch machen. Ne? Sei es Schleiffragen vorher und so, das steht da alles detailliert drauf, das ist das Schöne hier. In Deutschland, da ist es immer sehr reglementiert, was sowas angeht und dementsprechend kann man da immer sehr gut sehen, wie kann ich was machen, damit das funktioniert.
Genau, und das hat auch einen Grund, wieso was draufsteht.
Ja,
weil es einfach erprobt wurde.
Genau, und, 100%.
Weil man manchmal denkt so, den Schritt kann ich mir jetzt sparen, ja, aber das haben die ja nicht umsonst da drauf geschrieben.
Nee, es macht, also ich sag mal so, in 95% der Fälle macht das wirklich Sinn, es sei denn, man hat selber andere Erfahrungen gemacht und kann sich darauf berufen. Aber im Normalfall, wenn ich irgendwas nicht weiß und ich hole ja mal was aus dem Baumarkt, gerade wenn ich mal was nicht so oft brauche. Und ich lese mir das auch immer durch. Weil
klar, genau. Ja.
Das ist immer alles so verschieden. Und auch wenn ich einen Kleber schon mal verarbeitet habe, aber vielleicht ist der Kleber noch mal ein bisschen anders. Und es ist schon gut, sich da zurückzuversichern. Und dann ist man auch nochmal sicher.
Genau. Wie siehst du die
können wir endlich los.
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Wicklung im Tischlerhandwerk. Und was denkst du, wo die Reise hingeht? Also Thema Trends, was ist denn gerade angesagt? Was wird in Zukunft deiner Meinung nach noch kommen oder so? Also wie siehst du das ganze Thema?
Also jetzt so rein aufs Tischlerhandwerk bezogen, würde ich sagen, ist der Trend schon auch das, was du angesprochen hattest, die Nachhaltigkeit, dass die Leute immer mehr Auge dafür bekommen, dass ein Esstisch auch mal 4.000, 5.000, 6.000 Euro kosten kann, wenn der eben dementsprechend groß ist, das Holz die Dimension hat und die Arbeit drin steckt. Ja. Da gibt's halt immer mehr Leute, die das jetzt doch, also dass die das Verständnis dafür haben. Das heißt nicht, dass sie auch sofort kaufen, aber die verstehen, okay, da steht noch so ein Hein Mück in seiner Werkstatt, der muss das alles vom, ich sage, da kommt im Endeffekt eine Scheibe Baum an und daraus wird das dann alles gemacht. Und da steckt richtig viel Arbeit drin. Auch da ist natürlich auch Social Media immer ein großer Punkt, weil die Leute eben immer mehr sehen, was da passiert. Ne? Weil früher, ich sag mal, da waren die Leute nicht so oft in der Tischlerei. So. Und heutzutage ist es eben leichter möglich, dass die Leute mal sehen, was geht da überhaupt ab.
Ja.
Und dieses Thema Nachhaltigkeit, eben auch für Möbel, dass man da eben was Wertiges sich besorgt. Und es gibt auch einen Tisch bei IKEA für 600 Euro. Der ist auch groß, der ist mit Sicherheit auch nicht per se erstmal gleich schlecht. Aber das sieht man eben nicht. Der ist, ich sag mal, beispielsweise jetzt, ohne es zu wissen, also ob es jetzt daher kommt, aber die sind in Pakistan oder Bangladesch hergestellt, unter echt schwierigen Bedingungen. Das ist natürlich, also am Ende des Tages, und auch das Holz ist irgendwo gekauft, und da braucht man es natürlich, am Ende des Tages braucht man sich da nicht wundern, dass das auch sehr billig angeboten werden kann.
Ja,
ja, ganz klar. Und die verdienen da dran sogar noch was, und das nicht zu knapp.
Ja.
So, und das funktioniert hier nicht, da kann man nicht mithalten und will ich auch gar nicht, aber das braucht man gar nicht erst versuchen, weil diese Möglichkeit gibt's hier nicht. Also dadurch, dass man eben von vornherein irgendwie da anders kalkuliert. Und dieser Trend wird sich, glaube ich, weiter fortsetzen, dass einfach die noch da sind, die Handwerker, dass die eben auch, wenn die fair und vernünftig weiterhin mit den Kunden umgehen, glaube ich, dann haben die immer noch eine sehr, sehr goldene Zeit vor sich. Mhm. Also das glaube ich schon. Also ich denke, dass wir da immer noch sehr viel sehr viel Potenzial haben, auch wenn jetzt vielleicht gerade die Neubauten nicht mehr so das große Thema sind, also nicht mehr so wie vor ein paar Jahren.
Ja.
Nichtsdestotrotz, ne, saniert werden muss immer, jeder braucht immer mal neues Möbel und da muss ich sicherlich, gerade als Tischler ja nicht so, aber zumindest nicht, ja, als Bautischler vielleicht schon eher, aber die haben dann auch trotzdem ja noch die Sanierung. Aber als Zimmerer oder so, da hast du wahrscheinlich jetzt, wenn du dann vorher nur Neubauten gemacht hast, musst du wahrscheinlich ein bisschen gucken, wie du es jetzt machst. Aber ich glaube, auch da ist der Umschwung nachher nicht ganz so schwierig. Es ist halt, was mir viel mehr Sorgen macht, so ist der Nachwuchs, ne? Also ist eben ein Thema, was ganz klar was schwierig ist, ne? Also es ist aber auch, man kann jetzt auch nicht jetzt den Generationen immer die Schuld geben, oder dass die Leute jetzt irgendwie nicht mehr arbeiten wollen oder so. Man muss halt auch immer gucken, ne? Also ich sag's, wie es ist, aber so diese Ausbildungsvergütung ist halt auch nicht so pralle. Mhm. Muss man ja ganz klar sagen, das ist echt, und das ist halt okay, ich selber habe es auch so gesehen, ne? So Lehrjahre sind keine Herrenjahre, man muss da auch mal knüppeln und man kriegt nicht viel Geld, da muss man einfach durch, das gehört dazu, das ist so ein Test, so habe ich das gesehen für mich, und das war, klar, es ist geiler, mehr Geld zu haben, so, die Zimmerer, die haben halt irgendwie das Doppelte, und wenn ich bei der Versicherung angefangen hätte, dann hätte ich fast das Dreifache gehabt, aber ich habe für mich das so gesehen, ich will das, und dadurch, dass ich das so will, war mir das dann irgendwie, war das zweitrangig mit der Kohle. Und da habe ich gesagt, komm, egal. Aber das sieht ja nun mal nicht jeder so. Nicht jeder, der Tischler werden will oder Tischlerin, sagt jetzt, ja, mir ist das alles egal, ich liebe meine Passion und so, und dafür. Das kann sich ja auch noch alles entwickeln bei vielen Leuten, aber das schreckt, glaube ich, viele Jugendliche und einfach abzusagen, jo, ich gehe jetzt ins Handwerk, mache eine Ausbildung, weil einfach diese Ausbildungsvergütung, die sind teilweise, sind die echt nicht dolle und da muss man, aber da gibt's halt, woanders gibt's Modelle, dass eben, was weiß ich, von der Handwerkskammer, von der BG oder sonst wem, von der Innung, keine Ahnung, von einer Instanz, die eben da drüber irgendwie steht, von einer Instanz wird eben irgendwie gefördert oder staatlich wird einfach gefördert, dass eben bei den Zimmerern, es ist hier zum Beispiel so, da zahlt die BG Bau, die zahlt die Hälfte des ersten Lehrjahres an Gehalt, also einfach, weil die so viele auf überbetrieblichen Lehrgängen sind und so, sind halt auch um die Hälfte der Zeit in Betrieb, so, und das heißt, dann ist dann ist die finanzielle Belastung für den Arbeitgeber immer noch relativ gering, das erste Lehrjahr, weil eben natürlich der Lehrling auch nicht viel da ist. Nichtsdestotrotz hat der Lehrling eben ein vernünftiges Gehalt. So, kann davon leben. Auch nun, und man muss auch keine großen Sprünge machen. Der Meinung bin ich auch. In der Ausbildung, da musst du jetzt nicht hier Porsche fahren oder allgemein, dass man da irgendwie, das ist auch nicht wichtig alles, aber man muss eben irgendwie klarkommen. Und man muss auch klarkommen, wenn man nicht bei Mama und Papa wohnt oder bei Verwandten oder so, man muss sich eine kleine Wohnung oder ein WG-Zimmer leisten können.
Ja.
Man muss irgendwie mobil sein. Dass man, ob es nun ein kleines Auto ist oder eben Zug oder Bus, dass es aber da, und dass man am Ende des Tages auch vielleicht am Wochenende einmal weggehen kann und nicht viermal eben. Und dass man auch vernünftig was essen kann, so, und das muss alles so möglich sein, dass ich eben ohne Probleme, ne, in der heutigen Zeit, wo auch alles ein bisschen teurer werden, da kann das nicht sein, dass ich den Cent dann siebenmal umdrehen muss. Das muss dann schon einmal so funktionieren, dass ich trotzdem irgendwie klarkomme. Und da bedarf es Lösungen. Also nur darauf zu hoffen, dass die Leute ihre Leidenschaft im Handwerk finden. Das funktioniert heutzutage nicht. Das hat vielleicht vor 20 Jahren funktioniert oder 30, aber es funktioniert heutzutage nicht mehr.
Aber es ist doch auch so, dass ich, wenn ich jetzt in der Ausbildung bin, kann ich doch auch BAföG beantragen, oder?
Ja, aber das ist ja wieder an sehr viele Regeln.
Auch schwierig dann?
Ja, durch Eltern, wie verdienen die Eltern?
Ja.
Da wird dann auch wieder nicht, also ja, das ist wieder so eine Formel, die funktioniert so in der Masse vielleicht irgendwie.
Ja.
Aber das Problem ist natürlich, wie viele manche Eltern wollen nicht unterstützen, manche Eltern können nicht unterstützen. Ja. Manchmal ist das Verhältnis zu den Eltern noch einfach nicht so. Dann gibt es Probleme, dass manche, also das ist ja bei mir auch, ich habe erst mein Studium angefangen und habe auch nicht gewusst, was ich werden will. So, und jetzt meine Auszubildende beispielsweise, die hat erst Tierarzthelferin hat die gelernt und hat sie auch fertig gemacht, hat auch gearbeitet, aber sie hat gesagt, nee, sie will Tischlerin werden. So, die hat jetzt, es gibt Berufsausbildungsbeihilfe beispielsweise auch. Das kann man Eltern unabhängig beantragen. Das kann sie aber nicht, weil sie schon eine Ausbildung gemacht hat.
Ach so, okay.
Da sagt der Staat dann so, nö, selber schuld. Du kannst ja jetzt nicht hier eine Ausbildung machen und dann nochmal eine machen und du musst ja wissen, was du willst. So, also, es ist ja auch, das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Also, muss man ja ganz klar sagen. Ja, heutzutage ist es eben so, dass man eben nicht mit dem Nachnamen Müller geboren wird und dann für sein Leben lang Müllerin oder Müller bleibt, sondern dann ist es so, dass man sich vielleicht auch mal umorientiert und das, man kann eben zeitlich nicht stehen bleiben, wie vor, man kann ja nicht immer sagen, ja, vor 50 Jahren, da war es so. Ja, vor 50 Jahren hätten wir sicherlich auch keinen Podcast aufgenommen.
Ja.
Sondern also es ist halt, die Zeiten ändern sich nun mal, ob man das immer gut oder schlecht findet, aber muss sich halt eben ein bisschen anpassen. Und wenn man das verpasst so, und da ist das Handwerk ja nun tatsächlich auch, da ist Handwerk immer Spitzenreiter drin, denn Dinge, die kommen halt nachträglich, ne, so immer, ich sage immer so 5 Jahre zurück, sei es jetzt CNC-Technik oder das war so vor 20 oder 10, 15, 20 Jahren, so das erste Thema. Oder auch Social Media, ne? Auch
da. Ja.
Die kommen jetzt so langsam, kommen die ein bisschen in Fahrt, dass da mal was passiert, dass man sagt, als Tischlerei, ja, vielleicht brauchen wir das auch mal. Ne?
Hm.
So, mein Lehrbetrieb, der hat vor 3 Jahren hatten sie ihre erste richtige Website. Also es ist ja auch alles gut, wenn es vorher so klappt, ne?
Und dann,
solange es läuft, beschwert sich ja auch keiner. Aber es ist immer so, gerade im Handwerk ist es so leicht zu sagen, ja, es will ja keiner ins Handwerk. Ja, aber vielleicht hat das ja auch Gründe. Vielleicht hat es Gründe, die nicht mehr so dass es nicht mehr so zeitgemäß ist, dass man einfach mal gucken muss. Die Ausbildung ist immer noch auf dem Stand von 1970, glaube ich, oder 76 gab es die Ausbildungsreform.
Mhm.
Das ist ewig lange her, das ist fast 50 Jahre her. Und ich glaube nicht, dass der Wissensstand, dass man den gleichen selben Wissensstand als Tischler oder Tischlerin braucht, wie vor 50 Jahren. Also ich glaube, dass das alte Wissen immer sehr wichtig ist und dass man diese alten Traditionen und dieses ganze altertümliche Handwerk, was es ja auch ist, also dieses sehr, sehr handwerklich auch betonte Handwerk, das sollen die Leute ja auch immer noch lernen. Aber ich glaube, da auch da könnte man sicherlich mal ansetzen. Also ohne da jetzt irgendwie, ne?
Klar, so, natürlich. Ja, unbedingt.
Bei meiner Auszubildenden eben auch so ein bisschen so zu machen, dass sie natürlich auch wirklich viel lernt in ihrer Ausbildung. Und da nachher eben auch gut vorbereitet ist. Ne? Aber das war eben auch das Ding. Ich habe immer gesagt, deswegen will ich auch ausbilden. Ne? Um selbst zumindest, weil jetzt kann ich natürlich meckern hier über alles und das ist immer so leicht.
Ja.
Und man muss natürlich auch gucken, ich kann jetzt die Welt nicht verändern, aber ich kann eben in meinem kleinen Kosmos ein bisschen was tun. Also ich
genau.
In Erinnerung versuche ich mich ein bisschen zu beteiligen und da ein bisschen den Leuten mit Social Media zu helfen und auch so ein bisschen einfach auch jungen, dynamischen Schwung da reinzubringen.
Ja.
Und auf der anderen Seite bilde ich ihn selber aus, einfach weil ich gesagt habe, so, denn, wenn du überhaupt ein bisschen meckern willst, dann musst du aber selber auch ausbilden. Und ich möchte, dass du zumindest auch irgendwie meinen Teil dazu beitragen, dass der Beruf hier auch weiter ausgebildet wird. Ne?
Stark, finde ich super. Finde ich super. Aber auch was du gesagt hast, ne, das Thema, also ich meine, man kann es ja auch so sehen, dass die Ausbildung eigentlich mehr oder weniger Kosten, also man kein Gehalt bekommen, sozusagen, also kostenlos ist, weil du lernst ja auch in der Zeit. Also, ne, das ist ja so ein bisschen das Thema. Wir müssen zwar fürs Studium, ja, oftmals, also sagen wir, eigentlich nichts zahlen, ja, aber wir verdienen da auch nichts. Das heißt, damit brauchen wir einen Nebenjob. Und wenn ich jetzt eine handwerkliche Ausbildung habe, dann ist ja, sag ich mal, auch wiederum der Vorteil, ich lerne das Handwerk und ich kann es auch gleichzeitig anwenden und ich bekomme dafür auch ein bisschen was. Ne? Klar, es ist nicht die Welt und so weiter, aber das ist ja auch, du bist ja auch am Anfang deiner Karriere, du schaust ja erstmal noch und so weiter, du entwickelst dich ja auch und wie du richtig gesagt hast, ist das Thema ist halt dann auch eben, dass es sich ja mit der Zeit eben entwickelt und vielleicht merkt man halt irgendwann mal, ob es einem liegt oder nicht und ja, entsprechend kann man dann den Switch machen, entweder zum Handwerk oder wieder weg vom Handwerk. Aber das Thema ist auch wieder, was wir ja so in der Gesellschaft einfach haben, ist, jeder will irgendwie Programmierer werden, am Computer sitzen, sich nicht dreckig machen und diese ganzen Themen. Wobei ich glaube, dass da viele davon auch nicht unbedingt happy damit sind. Also die machen es nur, um einfach Geld zu bekommen sozusagen. Aber haben dann in der Freizeit haben die dann eine Werkstatt in der Garage, wo die dann eben mit Holz oder sowas werkeln. Ja, also kenne ich ganz viele auch so, ne, die dann einfach irgendwas Handwerkliches in ihrer Freizeit machen, obwohl die das natürlich auch hauptberuflich hätten machen können. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn du heutzutage also jemand Junges, Motiviertes hast, der ins Handwerk einsteigt und nicht nur sein Handwerk beherrscht und sich damit auskennt, also das kriegt er dann in der Ausbildung schon mit, sondern auch ein gewisses Gefühl oder eine gewisse Art hat, da auch betriebswirtschaftlich ranzugehen, ja, also auch so, also diese Parts abdecken kann, dann sind die meiner Meinung nach für die Zukunft super gerüstet, weil das ist genau der Punkt, wo du auch gesagt hast, ne, wir haben halt einfach da einen Mangel und gute Leute, die sowohl handwerklich als auch irgendwie betriebswirtschaftlich gut drauf sind, die werden sich auch einfach auch wirtschaftlich sehr gut dastehen können in der Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz klar, also wie gesagt, das war jetzt eben das, was ich mit dem Geld meinte. Also ich selber habe ich ja gesagt, ich selber bin ja auch der Meinung, dass man eben dann die Jahre da auch ruhig mal ein bisschen zurücktreten kann und dass es nicht so wichtig ist, so viel Geld zu verdienen.
Ja.
Ich glaube aber einfach, dass die Gesellschaft sich so entwickelt hat, dass es einfach ein Punkt ist, an dem man, wenn man an dem schrauben würde, würde vielleicht schon mal ein bisschen was passieren.
Ja,
würde ich mir vorstellen. Das ist auch natürlich nur eine Vermutung, weil man weiß es nicht, wie es ist. Und was natürlich ein Riesenthema ist, beispielsweise bei mir in der Schule im Abi, ich habe 2010 mein Abi gemacht, es gab Studien, wie hießen diese Tage, Orientierungstage, Uni-Orientierungstage, wie auch immer.
Ja.
Das gab's alles. Ich war in zwei Unis, wir haben uns da was, und die haben sich bei uns vorgestellt und da konnte ich sofort gucken, was ich alles studieren kann. Es gab weder einen handwerklichen Betrieb, der sich bei uns vorgestellt hat, noch gab's von der Schule die Intention, mal zu sagen, hey Leute, ihr könnt auch ins Handwerk gehen.
Ja.
Oder in die Ausbildung oder sonst was.
Ja.
Es war von vornherein, also der Turnus da ging wirklich immer in die Richtung, also eigentlich gehst du studieren nach dem Abi.
Mm.
Und das ist halt grundfalsch, finde ich. Also
jetzt
war klar, 2010 ist jetzt auch 13 Jahre irgendwie her. Aber dieses sofort so vorzuleben, auch von der Schule, dass man halt eigentlich mit Abi, dann musst du eigentlich studieren gehen, so. Das ist halt falsch. Du musst die Leute doch auch in der Schule, und die müssen eigentlich von klein auf, so Handwerk, das können selbst die Lütten, die können mal einen Hammer in die Hand nehmen. Natürlich, also, nicht zu jung, aber ne, sobald das nachher geht, es gab auch bei uns gab es tatsächlich auch mal Werkunterricht in einer Grundschule, da wurde dann eingestellt, als ich dann so alt war, dass man hätte Werkunterricht machen können. Das ging nämlich dann leider nicht mehr, weil der Kurs halt, waren die Lehrer nicht mehr da. Und, und am Gymnasium und so, da denkt man über sowas gar nicht nach. Und ich finde, sowas wäre doch eigentlich gut, um die Leute mal, um die Kinder und einfach mal abzuholen und da kann man auch mal ausloten. Mensch, oh, guck mal, da ist voll die Affinität da gar nicht. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Es muss nicht jeder jetzt Handwerkerin oder Handwerker werden, aber es wäre ja schön, wenn jeder die Chance bekommt, da zumindest mal reinzuduschen in sowas Elementares, ne? Also es hilft einem ja auch zu Hause, wenn ich einen Nagel in die Wand hauen kann. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn, ne? Also das sind ja so Grundsachen, die sicherlich nie verkehrt sind, wenn man von so einfachen Dingen, ne, wenn ich weiß, wie eine Säge funktioniert und das sind so alles so Sachen, die, glaube ich, nie verkehrt sind. Also die helfen meinem Leben immer weiter.
Ja. Jetzt haben wir ja überall, hören wir von der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, dass sie jetzt die Welt an sich reißen wird und so weiter. Es ist ja die Entwicklung, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgst oder ob du da auch drin bist. Inwiefern denkst du, dass die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz dir im Alltag als Tischler helfen können werden?
Ja, also Digitalisierung ist natürlich immer gut. Also gerade, ich sag mal, in so einem kleinen Betrieb, wie es hier ist, ist es, glaube ich, dann eher, ich will nicht sagen schwierig, aber ich habe halt nicht Stundenzettel und Projekte und so. Ich mache das alles mit mir selber aus oder mit der Ausbildung und so. Also das ist dann immer noch in so einem kleinen Betrieb. Da fallen mir jetzt zumindest keine so Digitalisierungsprozesse ein, wo ich sagen würde, das wäre jetzt noch nicht passiert. Also ich sag mal, man hat hier einen PC, der ist vernetzt mit dem Bearbeitungszentrum unten und mit dem Laser, den ich noch habe. Ich sag mal so, diese einfachen Dinge, ne? Dann steht da unten noch irgendwie ein Laptop, der ist dann auch, da kannst du auf alles zugreifen, Projekte oder sonst was. Das ist so in meinem Fall wahrscheinlich das, was irgendwie noch am meisten Sinn macht. Und das, mir würde jetzt tatsächlich nicht mehr einfallen. Aber ich sag mal, für größere Unternehmen ist es sicherlich ein Riesenpunkt, weil man damit durch unfassbar viel optimieren kann, glaube ich. Künstliche Intelligenz habe ich ehrlicherweise noch nicht so viel Daseinsberechtigung im Tischlerhandwerk gefunden. Also zumindest nicht. Ich habe mal spaßeshalber, ich habe ChatGPT schon mal ein paar Mal probiert, so gerade für Videobeschreibung zum Beispiel. Ich wollte mir eine Videobeschreibung machen lassen und so, einfach mal so SEO optimiert, ne? Das ist ja dann doch immer mal einfacher, wenn man es darüber macht. Aber wenn man sich dann Arbeitsabläufe da irgendwie erklären lassen will oder so, das wird schon schwierig, ne? Also wer weiß zwar, wie man Holz verleimt, so, aber das ist halt alles noch sehr rudimentär, sag ich mal. Es ist halt sehr speziell, ne? Also ich glaube, für Wissenssachen ist es sicherlich grundsätzlich gut, wenn man irgendwelche Fragen hat und selbst zum Googlen zu faul ist. Glaube ich, ist das gar nicht schlecht. Dann kann man, glaube ich, viel gebündelt rausfinden. Habe ich auch schon öfter gemacht. Also es war jetzt nicht negativ gemeint mit dem zu faul fürs Googeln sein.
Ja.
Ich kenne das ja selber. Aber sonst habe ich jetzt noch nicht so diese Sachen gefunden, dass ich sie, also noch nicht so diese Daseinsberechtigung für mein Handwerk, wo ich sage, boah, das wird mir ja voll krass helfen.
Also ich glaube, also es gibt ja auch so Tools, wo du lädst so ein Bild hoch und dann macht er dir ein Rendering, wie es aussehen könnte. Also noch ganz schlecht, meiner Meinung nach. Also es funktioniert noch nicht so, wie es eigentlich sein könnte. Aber das wäre sozusagen ein Anwendungsbeispiel, wo ich sagen würde, hey, du hast beispielsweise dein Modell, hast du 3D gebaut und dann kannst du das in ein Foto komplett sozusagen einfügen, sodass der Bauherr oder der Endkunde danach sieht, okay, wie steht der Tisch dann da, wie präsentiert er sich, ne, wie fühlt sich das an, solche Geschichten. Oder vielleicht bis dahin, dass ich da auch vielleicht ein Hologramm habe auf der Baustelle oder eben vor Ort, wenn das alles fertig ist und da dein individuellen Tisch sozusagen mal präsentieren kann. Also solche Geschichten. Aber sind wir noch nicht so weit, also das ist auch irgendwie Zukunftsmusik. Oder
stimmt, da wäre das interessant, ja.
Genau, so Geschichten könnte ich mir vorstellen. Aber was jetzt, gut, muss ich zugeben, weiß ich nicht hundertprozentig, ob es jetzt schon sowas gibt oder nicht. Aber was jetzt so in die Richtung, könnte ich mir gut vorstellen, dass so eine Kundenbindung dadurch eigentlich ganz gut ermöglicht wird. Also du hast ein CRM, wo du deine Kunden angelegt hast und das wird gefüttert einfach mit den Dateien oder mit dem E-Mail-Verkehr, den du mit dem Kunden hast. Und dann weiß der Da weiß man, okay, der Kunde hat da Geburtstag, der hat da irgendwie Firmenfeier oder Jubiläum oder Urlaub oder irgendwas. Und dann werden automatisch irgendwelche Großnachrichten verschickt oder sowas, sodass man halt irgendwie automatisiert im Kontakt noch bleibt. Ne? Also dann geht so eine Automatisierungs-E-Mail raus beispielsweise, dann kommt eine Antwort zurück und dann kannst du ja wieder persönlich schreiben oder sowas oder telefonieren oder das für dich auch nochmal als Hinweis nutzen. Also solche Geschichten.
Stimmt. Aber, stimmt.
Ich glaube so, da gibt's auch so viel Potenzial, was wir auch gar nicht wissen, weil wir das irgendwie gar nicht auf dem Schirm haben können. Aber da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Sigi, wir sind jetzt eigentlich schon, wir haben jetzt fast schon die Stunde überschritten. Ich glaube schon.
Das ging fix.
Das ging jetzt irgendwie schneller als gedacht. Ich wollte aber noch auf einen Punkt drauf zurückkommen, was du gesagt hast vorhin, als du über die Trends, glaube ich, gesprochen hast. Da hast du so gesagt, dass du gemerkt hast, dass die Wertschätzung und das Verständnis von den, von der Gesellschaft oder von den Bauherren oder von den Auftraggebern vermehrt kommt. Und ich glaube auch, dass wir das tatsächlich im Handwerk brauchen, dass eine gewisse Wertschätzung einfach da ist, dass man sieht, dass es Handwerk ist, also da steht das im Wort, steht auch das Wort Hand, steckt das Wort Hand drin, also das ist von Hand gemacht, das ist individuell, das ist einfach etwas ganz, ganz Besonderes und ich glaube, diese Wertschätzung dafür, die dürfen wir weitertragen, dass das aufgenommen wird, aufgeführt wird und dass man halt in dem Sinne einfach ein besseres Verständnis dafür hat.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was man eben nicht vergessen darf, es ist immer so, dadurch, ich hatte ja immer diesen IKEA-Vergleich gerade, das fiel mir noch ein, es ist eben so, der Tischler, der macht mir ja was, das ist genau so, wie ich das haben möchte. Genau so. Ne? Mhm. Und das wird genau so besprochen, was man sich als Endkunde wünscht. Das wird genau so umgesetzt. Und der Tisch kann, 2,13,5 Meter lang sein, weil das so sein muss. Und bei IKEA gibt es nur 2,10 Meter und 2,20 Meter. Ja. Das ist eben das Ding. Ne? Ich kann mir eben fertige Dinge kaufen. Die sind auch um einiges günstiger, weil die können natürlich auch Massen davon durchhauen durch die Fabrik. Und so ist es eben natürlich hier nicht, sondern es wird individuell mit dem Kunden entschieden, besprochen. Da philosophiert man, da überlegt man sich das. Dann gibt's Probemuster. Das sind ja alles so Sachen, die sich eben da entwickeln, auch mit der Zeit. Und dann hat man eben nachher am Ende ein Stück, was man sich genau so vorgestellt hat und gewünscht hat. Und das ist eben nochmal eben auch der Riesenunterschied. Ne? Es ist nicht mal nur die Kostenstrecke, die da irgendwie entsteht, sondern es ist eben auch einfach dieser Wunsch, der quasi erfüllt wird.
Ja, genau. Bevor wir ganz zum Schluss kommen, Sigi, nochmal eine Frage. Wo findet man dich? Du hast gesagt, du bist im Norden. Wo arbeitest du? Wer kann auf dich zukommen? Und wie erreicht man dich am besten?
Also ich bin in einem kleinen Dorf zwischen Kiel und Neumünster, also relativ nördlich. Mhm. In Detgen, da ist meine Tischlerei anwesend. Ansonsten per E-Mail kann man mich jederzeit erreichen. Ich habe eine Website www.sigwood.de, da kann man gerne mal vorbeischauen. Ansonsten auf den gängigen Kanälen, dadurch, dass Social Media nun mein Thema ist, also Instagram Sigi Hoffmann, also Sigi_Hoffmann. Ja. Auf YouTube Sigi Hoffmann und auf Twitch Sigi Hoffmann, auf TikTok Sigi Hoffmann. Also da kann man überall mal einen Blick reinwerfen, wenn man Lust hat. Da bin ich eigentlich unterwegs.
Genau. Werden wir alles in den Shownotes verlinken, sodass man da auch mit einem einfachen Klick dahin kommt. Und Sigi, ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke dir für das sehr, sehr angenehme, tiefe Gespräch, was wir auch führen durften, wo wir viele verschiedene Themen eigentlich angeschnitten hatten, was mir auch Spaß gemacht hat. Das letzte Wort, das gebührt dir.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War eine coole Erfahrung, mal wieder Podcast aufzunehmen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Deswegen vielen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg und Spaß.
Danke dir. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.